Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke. Auf meinsportpodcast.de.
Sheffield spricht Deutsch an Tag 3 der Snooker-WM-Qualifikation. Es geht so richtig in die Vollen. Die erste Runde wurde beendet und sie wurde gestern aus deutschsprachiger Sicht sehr, sehr erfolgreich beendet. Das haben wir uns gestern so gewünscht und können jetzt dann heute auch tatsächlich über richtig viele tolle Ergebnisse sprechen. Und das tun wir hier bei den Sheffield Shots bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Damit herzlich willkommen. Ja, und wie die ganze Zeit begrüßt euch Christian Oehmicke zusammen mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Guten Morgen Christian. Das war gestern wirklich mit Abstand der emotionalste Tag der bisherigen WM-Quali. Es war ja alles dabei, von Freudensprüngen unter den deutschsprachigen Snooker-Fans bis hin zu Tränen des Mitleids mit einigen Youngsters, die so bitter ausgeschieden sind. Am Abend dann noch Stephen Hendry. Also was ist gestern alles passiert? Ich komme gar nicht mehr klar.
Ja, dann analysieren wir das doch ganz in Ruhe, Schritt für Schritt. 12 Matches gab es gestern, die letzten 8 der ersten Runde und dann am Abend gleich noch die ersten 4 aus der zweiten Runde. Aber wir besprechen natürlich erstmal die Ergebnisse der ersten Runde. Und dort können wir gleich mal erwähnen, Lukas Kleckers hat seine gute Auslosung gegen Peter Devlin hervorragend ausgenutzt. Spielte mit 6:1 einen nicht nur souveränen Sieg, sondern hatte das Match auch wirklich von vorne bis hinten weg komplett im Griff. Eine 134 zwischendurch auch mit dabei gewesen, ist ja jetzt auch nicht so unbedingt Lukas, sagen wir mal, Regelmäßigkeit, dass er da die Centuries auf den Tisch bringt. Also das war ein rundum gelungener Auftritt und selbst einige Frames hat er noch geholt, zumindest 2 auf jeden Fall, obwohl er schon weit zurück lag. Also da kann man absolut drauf aufbauen.
Das war eine absolute Meisterleistung von Lukas Kleckers. Hätte ich nicht kommen sehen, da bin ich ganz ehrlich, ich musste jetzt den Hut ziehen. Ich hätte ihm eigentlich basierend auf seiner Form der letzten Wochen nicht mal einen Sieg gegen Peter Devlin zugetraut. Da hat er mich jetzt wirklich Lügen gestraft. Das war absolut fantastisch, du hast das Century Break schon angesprochen. In Frame 5 hat dann von Peter Devlin eine 54 nicht ausgereicht, um den Frame zu holen. Da hat Lukas sich taktisch sehr, sehr klug verhalten und hat das völlig verdient mit 6:1 gewonnen. Peter Devlin hat allerdings auch alles dafür getan, dass Lukas Kleckers gut in dieses Match reinkam, denn die ersten beiden Frames hat Lukas eher so mit 17er statt 70er Breaks gewonnen. Aber das hat er dann auch souverän irgendwo gemacht. Also der Peter Devlin hat grauenvolle Safeties gespielt, kam überhaupt nicht in Breaks rein. Also ein rabenschwarzer Tag für ihn und Lukas hat das ausgenutzt, um sich erstmal vorsichtig, würde ich sagen, in das Match reinzutasten. Und dann ab dem dritten Frame ging es natürlich ab wie die Feuerwehr mit der 134 und dann hat er gar nichts mehr anbrennen lassen, bis auf den einen Frame, den der Peter Devlin sich dann noch mit einem 51er Break unter anderem geholt hatte. Aber gut, also es war wirklich ein gefühlter Whitewash hier von Lukas Kleckers, so überlegen war er. Ich hatte vorher gesagt, der Sieger aus Peter Devlin gegen Lukas Kleckers ist eigentlich so ein Traumlos für den Alex Ursenbacher in der zweiten Runde. Das würde ich jetzt mal vorsichtig zurücknehmen.
Ja, denke ich auch. Also es ist auf jeden Fall eine harte Aufgabe. Die beiden kennen sich ja auch unheimlich gut, sind sehr gut befreundet. Lukas und Alex trainieren auch sehr viel zusammen. Also das wird für beide keine einfache Aufgabe, da den Kopf auszuschalten auch, denn beide wissen, um was es geht, hat Lukas auch gestern im Interview mit World Snooker Tour nochmal gesagt. Also die beiden wissen da ganz genau, was hier auf dem Spiel steht. Für Lukas auch hinsichtlich der Kasse natürlich erstmal 5.000 tolle Pfund, die da mit reinspülen. Also in jeder Hinsicht ein erfolgreicher Tag gegen Alex Ursenbacher. Aber natürlich wird er ja so ein Stück weit der Außenseiter sein. Auch Simon Lichtenberg hat gestern gewonnen. Und auch das war am Ende souverän. Eine kleine Schwächephase so in der Mitte des Matches, wo Simon sein Breakbuilding so ein Stück weit verlassen hatte und er dann auch ein, zwei knappe Frames abgegeben hat gegen den Russen. Aber was er zu Beginn und vor allem auch zum Ende des Matches gespielt hat, war wirklich sehr, sehr gut. Bei ihm gelingen die hohen Breaks dann doch in etwas höherer Regelmäßigkeit. Und ja, also ein 6:3-Sieg Damit kann man auch absolut leben.
Total souverän gegen Ivan Karkowski, der ja auch wirklich ein guter Spieler ist. Simon Lichtenberg hat ihn wirklich aus der Arena rausgescored. Kann man ganz klar sagen, da war eine 58 dabei, okay, aber dann vor allem drei wirklich frame-entscheidende Breaks, eine 93, eine 73, eine 82. Da hatte der Ivan Karkowski nicht viel entgegenzusetzen und Simon Lichtenberg hat es dann auch gut gemacht. Klar hat er noch ein paar knappe Frames abgegeben, du hast es angesprochen. Letztlich aber hat er sich jetzt irgendwie das 6:4 erspart oder gar einen Entscheidungsframe und hat so, denke ich, noch gut Energie gespart für die nächsten Runden. Also alles richtig gemacht hier von Simon Lichtenberg. Auch ein ganz, ganz starker Auftritt. Bei ihm hatte sich das aber eher noch ein bisschen abgezeichnet in den letzten Wochen, denn da waren ja doch knappe Niederlagen dabei gegen gute Gegner, aber auch irgendwo die Pflichtsiege, die dann kamen. Also er hat auf jeden Fall einen längeren Aufwärtstrend gehabt bisher als Lukas Kleckers, würde ich sagen. Von daher völlig verdient auch in der zweiten Runde, starke Performance. Also was will man mehr?
Was will man mehr? Vielleicht ein Sieg gegen Ian Burns in der nächsten Runde? Fragezeichen. Dürfte nicht einfach werden, denke ich mal.
Ja, also klar, beide Spieler, sowohl Kleckers wie auch Lichtenberg, sind die klaren Außenseiter in den nächsten Runden. Aber sie haben auch gezeigt, was sie können. Von daher sollten wir die jetzt nicht abschreiben. Da könnte noch eine Überraschung kommen. Wir drücken weiterhin die Daumen natürlich.
Das tun wir auf jeden Fall. Also 26.500 Pfund hat Simon Lichtenberg in dieser Saison auf der Tour gesammelt. Das ist alleine schon knapp doppelt so viel wie in seinen ersten zwei Jahren auf der Main Tour insgesamt. Also das ist, zeigt einfach, was für einen Schritt der nach vorne gemacht hat. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Richtung Tour Survival nächste Saison, da werden wir dann drüber reden, da muss er sicherlich so weiterspielen, aber absolut toll, was die beiden deutschen Spieler oder ja, die beiden deutschen Spieler in dieser Saison auf der Tour geleistet haben. Kommen wir zum dritten deutschsprachigen Spieler, der gestern am Start war, Florian Nüssle. Auch für den Österreicher war das ein erfolgreicher Auftakt und das, muss ich sagen, war ein Ergebnis, was mich auch in der Höhe sehr überrascht hat. Ben Henkern hatte ich hier doch eigentlich als den Favoriten auf der Rechnung gegen Florian Nüssle, aber von Beginn an unheimlich stark, unheimlich präsent der Österreicher, mit 3:0 gleich in Führung gegangen. Und vor diesem Rückstand hat sich Ben Henkern dann auch letztendlich nicht mehr erholt. Auch wenn nur ein höheres Break beim Florian raussprang. Also das ist ein Sieg, der dürfte gehörig Selbstvertrauen geben.
Auf jeden Fall, denn Ben Henkern ist wirklich ein solider Spieler vor dem Herrn. Also jemand, der jetzt vielleicht nicht für das Feuerwerk sorgt, aber der Spieler, die unter ihm gerankt sind, und Florian Nüssle ist ja nun mal Amateur, durchaus mit einer großen Regelmäßigkeit dann auch schlägt. Gestern kam er überhaupt nicht ins Spiel rein, lag dann plötzlich eben mit 0-3 hinten. Und es war ehrlich gesagt jetzt nicht das besonders attraktivste Spiel. Ne? Das war eher so ein Gestöpsel, aber natürlich trotzdem eine tolle Performance von Florian Nüsse, dass er sich da durchgebissen hat, bloß noch mit dem 59er-Break unter anderem. Also auch eine tolle Leistung, eine große Überraschung, definitiv. Bestimmt auch eine große Enttäuschung für Ben Henkern, der sicher selbst nicht damit gerechnet hatte, dass er hier überhaupt sein A-Spiel rausholen müsste, geschweige denn am Schluss so klar verlieren würde. Also da hat Florian Nüssle aus einer nicht unbedingt großen Chance sehr, sehr viel gemacht und vom Ergebnis her absolut beeindruckend.
Gestöpselt ist ein sehr schönes Wort, das werde ich mir merken. Für Florian Nüssle ist die Belohnung in kleinen Anführungsstrichen jetzt ein Duell mit Mark King. Also wirklich ein richtig schönes Match, was man da für die WM-Qualifikation auf der Rechnung hat. Vielleicht ja dann auch mal auf dem Streamtisch. Gestern war der Lukas ja auf dem Stream zu sehen, aber Simon und Florian leider nicht. Also hoffen wir mal, dass das in der zweiten Runde vielleicht etwas besser läuft, da auch in dieser Hinsicht. Du hast über eine bittere Niederlage für Ben Henkern gesprochen. Es gab gestern ein, zwei Spieler, die haben noch bittere Niederlagen kassiert. Und da rede ich nicht von Fergal Quinn und Aaron Hill, die ihre Matches gegen Fergal O'Brien mit 3:6 und Ashley Hugel mit 4:6 verloren haben, sondern vor allem über die beiden Jungspunde, über die beiden jungen Talente, Ben Mertens und Robbie McEwen. Kuriose Randnotiz, Ben Mertens, trotzdem er Amateur ist, war schon öfter in der WM-Qualifikation als sein gestriger Gegner Lei Pei Fan, der auf der Tour ist. Trotzdem hat der Belgier es dann tatsächlich gestern geschafft, eine 5:1 Führung nicht über die Ziellinie zu bringen. Und das, nachdem er letztes Jahr in der WM-Quali ja so toll noch sein erstes Match gewonnen hatte. Ich meine gegen James Cahill, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und Rory McGugan gegen Mitchell Mann ebenfalls eine 5:2 Führung nicht über die Ziellinie gebracht. Also war es die fehlende Erfahrung am Ende für beide Spieler, auf jeden Fall für beide Amateure so ein Stück weit, ja, so der war put in their position, wenn ich mal so das jetzt auf Englisch sagen würde. Also man hat so das Gefühl, da wurde nochmal so gezeigt, was Erfahrung auf der Main Tour ausmacht.
Es war wirklich die schlimmste vorstellbare Niederlage für beide und das Ganze passierte in so einer dramaturgisch extrem interessanten Parallelität, denn beide Spiele endeten auch nur 20 Minuten unterschiedlich. Also es war so schlimm anzusehen für Leute, die sich da ein bisschen reinversetzen möchten in diese beiden jungen Spieler, die so gut loslegen, die sich große Führungen erspielen und sie dann wieder komplett verspielen, leider. Also Ben Mertens gerade hatte ja auch zwei schöne Breaks, unter anderem eine 68 und eine 64, um dann mit 5:1 in Führung zu gehen, hat den Lei Pei Fan wirklich absolut in Schach gehalten. Also hat dem einen Frame abgeluchst, hier den fünften Frame, da hatte Lei Pei Fan eine 64 gespielt, Ben Mertens mit der 68, um dann letztlich hier diesen Frame sich auch noch zu holen zum 4:1. Also es sprach wirklich alles für ihn. Top, top Leistung. Und dann hat sich irgendwo ein Schalter umgelegt. An einer Stelle hätte ihm nur noch eine Schwarze gefehlt. Also er hat quasi dann den Matchball verschossen. Und ja, dann ging es noch mal mehr bergab. Es war grausam anzusehen. So, so knapp dann vor allem die letzten beiden Frames auch noch mal. Aber er hat es einfach nicht über die Ziellinie geschafft. Und Lei Pei Fan, ja, also wir wollen jetzt hier nicht zu einseitig sein. Lei Pei Fan, und das hat mir auch noch mal extra Gänsehaut bereitet, der hat ja ums Tour Survival quasi gespielt. Bei ihm ging es um die Snooker-Karriere. Und er hat auch quasi um sein Snooker-Leben gespielt. Das hat man am Schluss auch gemerkt. Also der hat gekämpft und gekämpft aus dieser scheinbar aussichtslosen Position und hat sich dann nochmal reingespielt und dann dieses Match am Ende gewonnen. Also da ist natürlich die große andere Emotion auf der anderen Seite. Also das war wirklich ein Gänsehautspiel und das war jetzt bei Robbie McGuigan nicht viel anders. Ne? Auch er mit der tollen Führung und Mitchell Mann hier mit einer grandiosen Aufholjagd. Das hat ja wirklich immer zwei Seiten, diese Medaille. Mitchell Mann ist ja jemand, der spielt eigentlich tolle Snooker, aber man bemerkt es irgendwie nicht so richtig, weil er nie weit genug kommt damit. Jetzt hier wirklich ein dramatischer Sieg. Ja, also was nimmt man mit aus den Spielen? Tolle Aufholjagden, also auch zwei Spieler, die jetzt gut gerüstet sind, wahrscheinlich für die nächste Runde. Aber vor allem natürlich das gebrochene Herz für die beiden Jungspieler, die hier es einfach nicht über die Ziellinie geschafft haben und hoffentlich was Positives irgendwo daraus lernen werden in Zukunft. Und hoffentlich nicht jetzt sich das zu sehr zu Herzen nehmen, aber das ist, denke ich, richtig schwierig.
Das wird richtig schwierig. Vor allem, wie gesagt, die Niederlage für Ben Mertens war wirklich sehr, sehr bitter, vor allem auch anzuschauen. Zumal er wirklich sehr, sehr viele Chancen dann auch hatte, das Match irgendwie über die Ziellinie zu bringen, es einfach nicht geschafft hat. Schade.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Tour Survival hast du angesprochen. Das ist ein gutes Stichwort. Mitchell Mann und Lei Pei Fan haben da ihre, ja, so geringen Außenseiterchancen, sage ich jetzt mal, aufrechterhalten, müssen beide aber natürlich noch deutlich mehr tun in dieser WM-Quali, wenn sie da Möglichkeiten haben möchten. Auch das gilt auch für Kaspar Filipjak, der gestern sein Auftaktmatch in der WM-Quali mit 6:4 gegen Riley Parsons gewonnen hat. Also auch für den Polen guter Auftakt in die WM-Qualifikation, aber auch der muss noch mehr machen. mehr Entscheidungen gestern Abend im Tour Survival fielen dann tatsächlich doch noch. Und zwar zum Auftakt in die zweite Runde. Und dort können wir gleich mal mit dem Match, auf das natürlich alle geschaut haben, sprechen. Shuji gegen Stephen Hendry. Hendry nach seinem sehr deutlichen, überraschend deutlichen Sieg gegen Jimmy White in der ersten Runde. Gestern nicht so ganz konkurrenzfähig, sage ich mal, wie erwartet. Wir hatten da durchaus Shuji auch auf der Rechnung und der hat das wirklich auch sehr clever gemacht, mit eins seiner besten Profi-Matches abgerufen, wenn ich das jetzt mal so frech sagen kann, und sich damit auch in Richtung Tour Survival eine gute Möglichkeit erhalten. Also da war nicht so viel zu holen für Stephen Hendry, der damit seinen Traum von der Rückkehr ins Crucible Theater zumindest für diese Saison erstmal beenden wird.
Ja, das war am Schluss dann doch eine sehr, sehr klare Angelegenheit. Im ersten Frame und eigentlich auch im zweiten, da blitzte noch so ein bisschen Hoffnung auf für die Stephen Hendry-Fans. Es waren einige Glanzpunkte dabei, so ein paar Bälle, lange Bälle vor allem, wo man sich dachte, ja, das ist doch der Stephen Hendry. Hat ja so auch dann den ersten Frame am Ende gewonnen. Das war sehr umkämpft. Hat er dann letztlich geschafft. Den zweiten Frame, ja, da hatte er auch schon Vorsprung, war eigentlich gut unterwegs und hat dann extrem taktisch unkluge bis richtig dämliche Safeties oder eben Nicht-Safeties gespielt. Also an Stellen, wo er hätte taktisch spielen müssen, hat er irgendwelche Lochversuche gestartet, die ihm halt in seiner aktuellen Form nicht unbedingt gelingen. Ja, also das war dann ein sehr bitterer Frameverlust in diesem sehr knappen zweiten Frame. Und dann war irgendwie komplett die Luft raus. Also dann hat er im gesamten weiteren Matchverlauf nur noch 58 Pünktchen über alle Frames hinweggeholt. Denn Juicy hat wirklich dann angefangen, toll zu scoren, hat ihm die Breaks um die Ohren gehauen. 75, 79, 51, 66, 72. Natürlich auch immer dem geschuldet, dass Stephen Hendry ihm oft einen offenen Tisch hat stehen lassen, nicht wahr? Also das war auch so ein Grundproblem gestern, oder wie hast du das gesehen?
Ja, irgendwie sehr viele Chancen, die er dem Chinesen da gegeben hat. Und am Ende ging es dann auch, wie gesagt, relativ schnell. Ich glaube, dieser zweite Frame, den Hendry dann noch bitter auf schwarz verloren hat, nach dieser glänzenden, war es eine 27er oder 35er Clearance, die Shuji da gespielt hat, das war schon stark vom Chinesen, der damit so ein bisschen den Bann bei Hendry dann auch gebrochen hat, hatte ich das Gefühl. Und danach dann 5 hohe Breaks, also das war sehr gut anzuschauen. Und der Chinese hat damit wohl, noch nicht hundertprozentig, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, sein Tour-Survival gerettet, sein Tour-Ticket, wird zwar wahrscheinlich nicht in die Top 64 kommen, aber sich zumindest für die Einjahresrangliste, dort ist er jetzt die Nummer 1, der Nicht-Qualifizierten, wird sich dort wahrscheinlich ein neues Tour-Ticket holen und damit 2 weitere Jahre auf der Main-Tour verbringen. Das werden auch Dominic Dale und Nigel Bond, die gestern mit ihren beiden Siegen sich erstmal aus der Gefahrenzone gerettet haben, vorläufig, waren ja auf den Plätzen 64 und 65, beziehungsweise 63 und 64 im aktuellen Ranking platziert. Gestern 2 gute Siege für die beiden. Also da war, gestern hatte ich das Gefühl, nichts zu holen für die Sieger aus der ersten Runde. Oliver Lyons durchaus mit mehr Möglichkeiten, als es das Ergebnis von 6-4 am Ende aussagt. Und Nigel Bond gegen Lee Walker, ja, da hatten wir beide so ein bisschen Befürchtung, dass das Match tatsächlich schon vorbei ist, wenn wir beide heute aufnehmen.
Korrekt, korrekt. Und ja, sie waren auch am nächsten dran in der gestrigen Nacht. Es ging um kurz vor 2 Uhr unserer Zeit, also kurz vor 1 Uhr Ortszeit zu Ende, der Spaß. Sie waren wirklich rasend schnell unterwegs. Nigel Bond mit 29 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit, noch der schnellere. Lee Walker war bei 34 Sekunden. Bei allem Spaß daran muss man sagen, dass Nigel Bond wirklich gut gescored hat. Also da waren super Breaks dabei. Insgesamt wesentlich unterhaltsamer war dennoch das Spiel von Dominic Dale gegen Ollie Lyons. Ich würde sagen, so jetzt, wenn man das Drama und die Emotion wegnimmt, gestern das beste Spiel am ganzen Tag. Dominic Dale mit 2 Century Breaks, Ollie Lyons mit der 137. Das ging munter hin und her. Das war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Sehr, sehr, sehr unterhaltsam gespielt, taktisch gut, aber auch mit schönen Breaks eben zwischendrin. Ja, bei Oliver Lyons hat dann wieder der letzte Biss irgendwo gefehlt, bis ganz am Schluss dann mitzuhalten. Das finde ich ein bisschen schade, weil wir haben ihn ja so hoch gelobt nach seiner ersten Runde, wo er ja grandios gewonnen hatte. Ja, und jetzt leider schon wieder raus. Ja, ist ein bisschen schade, dass er es nicht so richtig durchziehen kann, wenn es dann an die starken Gegner geht. Trotzdem ein tolles, sehr, sehr unterhaltsames Match gestern. Und natürlich schön für Dominic Dale und Nigel Bond, dass die jeweils dem Tour Survival doch jetzt wirklich einen großen Schritt nochmal näher gekommen sind.
Ja, es ist ein bisschen das Verfahrene jetzt. Dadurch, dass die Spieler in unterschiedlichen, also mit dem Tiered System in unterschiedlichen Runden reingehen in das Turnier, bedeutet das auch, wenn sie ihr erstes Match nicht gewinnen, bekommen sie keine Ranglistenpunkte. Das heißt, das ist ein schmaler Grat, auf dem jetzt alle Spieler, die in die WM-Quali einsteigen, wandern werden. Dominic Dale, Nigel Bond, wenn sie gestern verloren hätten, hätten sie eben nicht diese 5.000 Pfund, die ihre Gegner jeweils ja schon auf der hohen Kante haben, bekommen, sondern tatsächlich 0 Pfund. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, mit der alle Spieler dann auch in den nächsten ein, zwei Tagen noch zu kämpfen haben, während die zweite Runde gespielt ist. Also, es geht hoch her in der WM-Qualifikation und ein Match haben wir noch vergessen, beziehungsweise ein Ergebnis können wir noch nachliefern. Liam Highfield hat gegen Fan Jingyi ein kleines Comeback hingelegt, nach frühem Rückstand sich dann doch am Ende relativ gut durchgesetzt, den Chinesen ausgescored. Guter Sieg für Liam Highfield, Fan Jingyi damit wohl von der Main Tour runtergefallen. Ja, haben wir irgendwas vergessen? Ja, haben wir. Wir können noch berichten, und bei Fang Jingyi muss ich mich gerade mal korrigieren, der ist ja erst in seinem ersten Jahr auf der Tour, also der hat noch Zeit. Wir haben noch eine Nachricht, wieder das Crucible betreffend. Gestern war es die Ernennung von Paul Collier als Final-Referee. Dann kam gestern gleich nochmal eine weitere Nachricht hinzu, dass die Snooker-WM im Crucible wird ja eines der Pilotprojekte in England, die wieder mit Zuschauern ausgestattet werden. Und da gab es gestern dann so ein bisschen Wirbel, denn das Konzept wurde jetzt offengelegt. Ist ein bisschen undurchsichtig, man muss sich vorher testen lassen, dann nach 5 Tagen nochmal. Dann auch, wenn man zu Hause ist, muss man dann nochmal einen Test machen. Die erste Runde wird mit 33% Auslastung gespielt, die zweite Runde mit 50% Auslastung, Viertelfinale, Halbfinale dann mit 75% Auslastung und das Finale soll tatsächlich mit einem vollen Crucible, also ungefähr 980 Zuschauern dann gespielt werden. Wie finden wir das, Kati? Schmaler Grat, auf dem man da wandert, aber zumindest das System wirkt relativ durchdacht, finde ich.
Also erstmal, als ich das gestern gelesen habe, es war für mich absolut völlig unvorstellbar und ich meine, das ist quasi wertungsfrei, also wörtlich unvorstellbar, dass man wieder ein WM-Finale hat mit vollem Haus im Crucible. Der absolute Wahnsinn. Ich würde dir zustimmen, dass dieses System extrem durchdacht wirkt und man muss den Organisatoren ja auch zugutehalten, dass bisher, also sowohl jetzt die Turniere, die ohne Zuschauer in dieser Bubble ausgetragen wurden, sehr gut funktioniert haben, als auch letztes Jahr die WM, wo ja auch dann, also es ging ja nie bis annähernd 100% Kapazität, aber dennoch mit Zuschauern am Anfang und am Ende, das hat ja auch gut funktioniert. Also irgendwo hat man schon das Gefühl, da gibt es Leute, die wissen, was sie tun und die das geplant haben. Von daher neige ich jetzt als Fan dazu, nachdem ich ja gar nicht vor der Wahl stehe, dorthin zu fahren oder nicht, denn ich dürfte ja gar nicht ins Hotel. Also es ist ja quasi nur für Leute, die tagesgerecht anreisen können oder ich weiß nicht, vielleicht campen oder so, keine Ahnung. Also neige ich eigentlich dazu, mich einfach darüber zu freuen, dass wir wieder Leute haben. Was mich extrem neugierig macht, ist, ob sie irgendwas an der Belüftung gemacht haben. Denn, also das Crucible, klar, es passen insgesamt ja nur 980 Leute dann rein, selbst beim Finale. Das ist jetzt kein Bundesliga-Stadion oder so. Dennoch ist es ja also sehr, sehr eng da drin und teilweise auch extrem schlecht belüftet oder ein bisschen seltsam mit der Klimaanlage. Also an manchen Plätzen frierst du wie blöd, an anderen Plätzen kommt irgendwie gar keine frische Luft hin. Also ich bin gespannt, ob sie da irgendwas nachjustiert haben, das stand jetzt noch nicht im Konzept. Also ja, es wirkt eigentlich durchdacht, von daher bin ich jetzt mal vorsichtig optimistisch. Ob ich persönlich jetzt dorthin gehen würde, gegeben ich hätte das Angebot, das ist nochmal, steht nochmal auf einem anderen Blatt für mich. Also ich hoffe, dass einfach alles gut geht und dass wir uns wirklich auf Snooker dann auch konzentrieren können bei der WM und nicht irgendwo dieser Nebenschauplatz des Corona-Projekts das Ganze am Ende überschattet. Das wäre natürlich extrem kontraproduktiv, finde ich.
Das wäre kontraproduktiv, vor allem das, was ich da immer ganz interessant finde, was hätte das für Folgen, wenn jemand, der sich nach 5 Tagen testet, dann auf einmal positiv ist, schmeißt man die Spieler dann aus dem Turnier. Ist alles so ein bisschen mit Fragezeichen. Also da muss man gucken, wie man das hinkriegt. Auf jeden Fall, das Konzept wirkt erstmal sehr durchdacht. Und da vorher getestet wird, gehen wir auch mal davon aus, dass dann hoffentlich auch alles gut geht und wir vielleicht dann auch in der nächsten Saison wieder Zuschauer bei vielleicht nicht allen Turnieren, aber bei den meisten dann wieder sehen werden. So ein kleiner Nebeneffekt, den Corona in dieser Saison tatsächlich aufs Tour Survival hat, ist, dass ich glaube, noch nie so wenige Punkte seit Jahren nötig waren, um in die Top 64 zu kommen. Das ist mir gerade mal so aufgefallen, als ich gesehen habe, dass Ian Burns da gerade im Provisional Ranking auf der 64 steht mit 59.000 Pfund. Also da haben wir die letzten Jahre doch eher über 70.000 bis 80.000 Pfund geredet, mindestens, die da nötig waren. Also ist schon mal noch ein großer Unterschied. Vielleicht für einige Spieler da eine etwas leichtere Möglichkeit, in die Top 64 zu kommen. Wir werden morgen drüber reden, wenn es in die zweite Runde weiter reingeht. Heute stehen da schon wieder ein paar tolle Matches an. Es gibt einige Spieler, die dort einsteigen heute, unter anderem Joe O'Connor gleich am Morgen gegen Fraser Patrick, auch Lü Hao-Tian gegen Gao Yang. Jamie Wilson wird seine tolle Snooker-WM-Quali hoffentlich fortsetzen gegen Jack Jones. Auch später am Start Jamie Jones, Andrew Higginson, Jimmy Robertson, Stuart Carrington, also einige Spieler wirklich heute mit dabei, die ja so einen vielleicht einen etwas längeren Tag dann auch haben werden. Yuan Zijun gegen Rod Lawler, unheimlich interessantes Match heute Abend, finde ich.
Ja, es ist heute wirklich alles dabei für Snooker-Puristen und Fans. Also, wenn man ein bisschen neutral auch an die Sache rangeht und sich auch mal jetzt Spieler anschaut, mit denen man emotional vielleicht nicht so verbunden ist, dann ist das wirklich ein toller Tag heute. Da wird so viel passieren. Am Abend freue ich mich auf Jamie O'Neill gegen Jamie Clark. Also ich freue mich auf Jamie Clark und nehme Jamie O'Neill mal so hin. Stuart Carrington gegen Fergal O'Brien. Das wird richtig super. Also das kann nur ein guter Snooker-Tag heute werden. Ich freue mich schon, das morgen dann wieder zusammenzufassen. Also auch wenn heute vielleicht nicht die ganz, ganz großen Namen dabei sind, lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben.
Absolut. Und wir werden morgen drüber sprechen und die Ergebnisse dann natürlich wie gewohnt zusammenfassen. Das war's von uns für heute bei den Sheffield Shots auf Total Clearance bei meinsportpodcast.de. Schaltet morgen wieder rein und bleibt uns gewogen. Bis dahin.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.